Selbstständiges Referat 3, Halle, 8. September 1978. Abschlussbericht zum operativen Vorgang Lizenz. Der OV-Lizenz wurde wegen des begründeten Verdachts gemäß § 205 Strafgesetzbuch Sender ohne erforderliche Genehmigung herstellen und betreiben gegen die Person Rubisch Götz, geboren am 4.1.1957 in Halle, das bin ich, angelegt. Gründe des Anliegens. Durch inoffizielle Hinweise wurde bekannt, dass seit August 1976 in größeren Abständen ein nicht lizenzierter Sender in Erscheinung trat, der aufgrund seiner Leistungsfähigkeit größere Teile der Stadt Halle und Halle-Neustadt erfasste. Über diese Funksendeanlage wurden Musiktitel und Kommentare zu diesen Titeln gesendet. Bei den aufgenommenen Sendungen konnte kein politischer Inhalt festgestellt werden. Am 23.12.1977 wurde durch IM die Sendung eines nicht lizenzierten Senders festgestellt. Eine Analyse der Hinweise zu dem seit August 1976 aufgetretenen Schwarzsender ergab aufgrund der annähernd gleichen Charakteristika den begründeten Verdacht, dass es sich um den gleichen Betreiber handelt. Zur Suche und Peilung des am 23.12.1977 aufgenommenen Schwarzsenders wurde eine Spezialistengruppe der Abteilung 3 MFS Berlin über einen längeren Zeitraum zum Einsatz gebracht. Da dieser nicht lizenzierte Sender jedoch nicht mehr in Erscheinung trat, wurde der Einsatz der Spezialistengruppe unterbrochen und sollte erst nach erneutem Auftreten des Schwarzsenders wieder erfolgen.
Hey, Mr. Tambourine Man, wer das ist, weiß ich nicht, aber trotzdem ein starkes Werk. Beatles machen die Nächsten. Ha.
Unter anderem die Beatles hat Götz damals illegal on air gebracht. Götz, du hast hier eben was vorgelesen, nämlich aus deiner Stasi-Akte, wo berichtet wird über die Aktivitäten eines illegalen Senders, den du betrieben hast. Ich finde es spannend, ich wollte schon immer mal mit dir darüber sprechen, weil das ist ja auch für Radio Korax sozusagen einer der Vorläufer quasi, illegale Aktivitäten in den 70er Jahren in der DDR. Du warst einer, der hier Piratenradio gemacht hat. Wie ist denn das überhaupt ursprünglich zustande gekommen? Also woher kam diese Motivation? Wie hat man sich als jemand, der in der DDR gelebt hat, gedacht, so, ich fange jetzt an und mache hier so einen illegalen Sender?
Die Auslösung der ganzen Sache war mein Kumpel Eckhart. Der hat so ein Ding gebaut und ist damit zu mir gekommen und hat gesagt, komm, jetzt geht's los. Und das haben wir dann gemacht.
Und jetzt steht in der Stasi-Akte, politischer Inhalt konnte nicht festgestellt werden. Das war für euch anscheinend auch nicht sozusagen der Beginn oder der erste Impuls, sondern es ging?
Nein, es ging wirklich um die Musik. Es ging um die Musik und sie zu bringen. Also eindeutig der Radiomensch hinterm Mikrofon, das war schon das Ding.
Weil es in dem Rundfunk der DDR keine ansprechende Musikauswahl gab.
Erstens das, und wenn es sie gab, dann war sie sehr rar gesät und mir gefiel das nicht. Das musste ganz anders gemacht werden.
Und hast du damals irgendwie mitbekommen, dass es Leute gab, die das dann tatsächlich gehört haben?
Das war mir Eckarts Sache, der kannte die alle und der ist dann auch rum und hat die Leute gefragt und ja und so. Also es gab's.
Und in was für Abständen habt ihr dann gesendet? Ich denke, ihr habt jetzt nicht 24 Stunden gemacht.
Nein, sondern es waren also wirklich nur so 2-3 Stunden, da im August 76 und dann Dezember 77. Heute vor 42 Jahren.
Nicht schlecht. Und dann ist irgendwann die Stasi der ganzen Sache auf die Schliche gekommen. Habt ihr davon was mitbekommen oder wie habt ihr davon mitbekommen?
Davon haben wir nichts mitbekommen. Ich habe insofern damit mitgekommen. Hier kann ich jetzt wieder aus der Akte zitieren. Der eindeutige Beweis, dass Rubisch der Betreiber der nicht lizenzierten Funksendeanlage ist, konnte erst in der Befragung des Rubisch erbracht werden. Da Rubisch sich Anfang September 78 zu einem Kurzurlaub in Halle befand, ich war damals dann schon Armeeangehöriger, wurde am 5. September 78 mit ihm eine Befragung durchgeführt, um ihn der Straftat gemäß § 205 Strafgesetzbuch zu überführen. Am Anfang leugnete er und versuchte, sich als unwissend hinzustellen. Das ist völlig klar. Also, ich? Ich doch nicht. Nein, nie. Erst nachdem ihm die Tonkonserve der von ihm am 23.12.1977 gefahrenen Musiksendung mit seiner eigenen Stimme vorgespielt wurde, gab er das Leugnen auf. Ja, was denn sonst? Er berichtete, dass er seit 75 an einer Sendeanlage baute und damit Versuche unternommen hat. Auf die Weise habe ich Eckart rausgehalten. Naja. Tja.
Das heißt, du bist verhört worden und das war dann auch das Ende eurer kleinen Piraten-Sendestation.
Ja, das Ende war vorher schon. Ich habe also kaum das, weil ich ja dann auch, bevor ich dann wieder zur Armee musste, zurück aus dem Urlaub, Eckart hat das Ding mitgenommen und ich habe dann gesagt, ich habe den auseinandergebaut, weil ich die Teile brauche.
Was ich faszinierend finde, du hast diesen kleinen Sender auch mal hier mitgebracht in unseren heutigen Sender rein und das ist ja sehr handlich. Kleines Stabmikrofon und dazu irgendwie so eine kleine Box.
Das war ein anderes Ding, was Eckart gebaut hat und zwar einfach ein drahtloses Mikrofon. Gab es damals auch nicht zu kaufen, konntest du vergessen. Also hat Eckart das gebaut.
Wie kann man sich hier sozusagen den technischen Umfang vorstellen eurer sendefähigen Anlage?
Also bei diesem drahtlosen Mikrofon war das wirklich ganz simpel. Ein Transistor, Schwingkreis und ein bisschen Hühnerfutter drumherum und eine Batterie dran und das Mikrofon und los ging's. Der Sender, mit dem wir hier richtig Ballett gemacht haben, wie es sich jetzt in der Akte liest, haben wir also Halle und Halle Neustadt erreicht. Das war ein bisschen größeres Teil. Das war also so eine Rundfunkröhre und die kriegte dann so ihre 350 Volt Anodenspannung und dann ging es raus auf ein Dipol, aufs Dach und da kam dann schon ein bisschen mehr. Das war dann schon ein bisschen hohe Schule. Hat alles Eckart gekonnt, lief gut.
Nach sozusagen diesen ersten Versuchen, habt ihr das irgendwie dann nochmal aufgegriffen oder ging es irgendwie weiter Richtung Radio machen, irgendwas selbstständig aufziehen?
Nein, überhaupt nicht. War nicht dran zu denken.
Dann nach der Wende Auseinandersetzung damit. Ich kenne das von meinen Eltern, dass die sich immer gescheut haben, ihre Stasi-Akten sich anzuschauen, weil ja schon damals sozusagen die Paranoia in den Kreisen war, wer von unseren Freunden ist vielleicht IM gewesen. Das wollten meine Eltern nicht so richtig rausfinden. Du warst irgendwann neugierig. Wie kam es, dass du dir diese Stasi-Akte besorgt hast?
Ich habe sie mir nicht besorgt. Alex hat eine Doktorarbeit über das Thema Piratenradio in Deutschland geschrieben. Und hat dafür meine Akte ziehen dürfen. Und er hat sie mir zum Lesen gegeben und ich habe es abgeschrieben. War übrigens ein Heidenarbeit. Die verkaufen da die Kopien oder geben sie raus, nur vom dritten Durchschlag. Du musst mehr raten als lesen. Das ist gar nicht schön. Aber ich habe sie dann verschriftlicht und jetzt kann ich sie also hier auch schön vorlesen.
Gibt es noch Highlights in dieser Akte?
Gott, der Schluss ist ein bisschen für mich unangenehm. Aber ich kann ihn ja trotzdem bringen. Da sich im Verlauf der Befragung und auch in den festgestellten Musiksendungen keine politischen Motive ergaben, die zum Bau und Betreiben des nicht lizenzierten Senders führten, wurde von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gemäß § 205 Strafgesetzbuch Abstand genommen. Die Zielstellung des operativen Vorgangs Lizenz, Liquidierung des nicht lizenzierten Senders, wurde erreicht. Da es sich bei Rubisch um einen entwicklungsfähigen jungen Menschen handelt, der gute Kenntnisse auf technischem und elektronischem Gebiet besitzt, ist er für die Erfüllung linienspezifischer Aufgaben des selbstständigen Referates 3 geeignet. Rubisch wurde daher im Rahmen der Wiedergutmachung für eine inoffizielle Zusammenarbeit verpflichtet. Leiter Timer Major Lindenberg Feldwebel. Ja. Linienspezifische Aufgaben. Ich hätte irgendwann für diese Leute die Wohnungen verwanzt.
Wie bist du damit umgegangen, dass du jetzt auf einmal sozusagen dich in der Rolle des IMs wiederfandest?
Ich war erstmal noch eine Weile bei der Armee, da spielte das überhaupt keine Rolle, aber dann kam ich wieder zurück nach Halle und hatte also wirklich Angst vor der Situation, dass die irgendwann kommen und was von mir wollen. Und aus dieser Angst heraus habe ich also dann so abends, das war in der Gosenschenke, mit jemandem, mit dem ich damals befreundet war, einfach drüber gesprochen. Und dann war das rum am nächsten Tag. Das habe ich richtig gemerkt, wie die Leute nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Ich war im schönsten Sinne des Wortes verbrannt. Die konnten mich nicht mehr einsetzen. Und ich hatte einen kleineren Freundeskreis, der sich ohnehin noch mal drastisch verringerte, als in 18 Jahren die Ausreisewellen nach dem Westen losgingen, sodass sich das wieder gegeneinander aufhob. Ja.
Also du hast Szene intern quasi öffentlich gemacht und damit war klar, okay, wir können den nicht mehr gebrauchen als IM.
Richtig. Ich habe übrigens auch keinerlei negative Folgen deswegen zu verspüren gehabt. Naja.
Jo, Radiogeschichten hier an diesem Montagmorgen. Danke dafür, Götz. Finde ich, ist eine außerordentlich spannende Geschichte und ja, ist sozusagen, wird zu Recht gezählt zu den Vorgängern von Radio Korax. Wie bist du denn dann eigentlich zu Korax gestoßen? Als Radioveteran, was du ja schon warst.
Das war auch eine lustige Geschichte. Ich wusste, dass es Korax gibt, aber die Idee, bei Korax mitzumachen, hatte ich nicht. Und dann bin ich mit einem Menschen zusammen, der dann später bei Korax lange mitgemacht hat, Jürgen. Der hat hier einen Bürojob angefangen und 2 Wochen später rief er mich an und sagte, komm mal her, das ist was für dich. Das interessiert dich bestimmt. Er hatte recht. Ja. Übrigens, in dieser Stasi-Akte gibt es noch ein Persönlichkeitsbild über mich. Und da steht doch wirklich charakterlich labil und leicht überheblich. Fein beobachtet, hat Loriot gesagt.